Zeitzeugen am Zonenrand. Ein Podcast des Museums Deutsche Einheit Bad Bodenteich. Teil 5. Die Wende. 1989 wurde die Grenze geöffnet. Bereits seit 1982 gab es jeden Montag Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche. Im Anschluss an den Gottesdienst am 4. September 1989 trugen die Teilnehmer Transparente vor die Kirche. Reisefreiheit statt Massenflucht stand darauf gedruckt. Der Beginn der Montagsdemonstrationen. Die Proteste blieben friedlich. Volkspolizei und nationale Volksarmee griffen nicht ein. Woche für Woche waren Hunderttausende auf der Straße, forderten Reisefreiheit und das Ende der Stasi, also des Ministeriums für Staatssicherheit, sowie das Ende der SED-Herrschaft in der DDR. Die SED war die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Sie war aus der SPD und der KPD, der Kommunistischen Partei, hervorgegangen und zur Staatspartei geworden. Seit 1968 war der Führungsanspruch der SED in der Verfassung der DDR festgeschrieben. Die Staatsführung lenkte ein. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits zigtausende über Ungarn nach Westdeutschland geflohen. In einem neuen Entwurf zur Reisefreiheit hieß es: Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen wie Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen der Volkspolizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Günter Schabowski. 1989 war er Mitglied im Zentralkomitee der SED und dem SED-Politbüro. Er las diesen Auszug auf einer Live-Pressekonferenz vor. Auf Nachfrage eines Journalisten, ab wann die Regelung gelte, antwortete Schabowski: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Presseagenturen verbreiteten die Nachricht binnen Minuten. Um kurz nach 7 Uhr abends strahlte das ZDF Teile der Presseerklärung aus. Die italienische Nachrichtenagentur ANSA meldete um 19.31 Uhr den Fall der Berliner Mauer. Eigentlich sollte die Grenze erst am Morgen des 10. November geöffnet werden. Zuvor sollten entsprechende Befehle an die Grenzposten gegeben werden. Immer mehr Menschen in Ost-Berlin stürmten zur Mauer, kletterten hinüber. Auch in Schafwedel kamen Menschen aus dem Osten Deutschlands an, sagt Landwirt Arnold Hübing.
Das schönste Erlebnis war, wie die Grenze aufging hier. Die ganzen Flächen, die waren alle voll Autos gesehen. Wir haben mal so angerechnet, 200 Stück müssen es ungefähr gewesen sein. Das war alles voll. Die durften ja nicht weiter fahren als bis zur Siemke Mühle. Den anderen Enden durften sie ja nicht fahren. Da mussten sie zu Fuß hinlaufen.
Schon bevor die Grenze aufging, flohen im Sommer 89 mehr als 30.000 Bürger und Bürgerinnen der DDR über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik. Annegret Brüggemann war damals im Urlaub. Auch sie hätte über Ungarn ausreisen können.
Und 89 war ich dann mit meinem jetzigen Mann in Ungarn. Das war im August. Und wir sind zurückgefahren und die Leute sind vor der Grenze nach links abgebogen und sind durch den Zaun nach Österreich gekommen und wir sind wieder zurück in die DDR gefahren, weil wir wollten einfach unsere Familien auch nicht allein lassen. Und man hat schon geahnt, dass irgendwas kommt. Dass es natürlich die Grenze aufging, ja. Das war wie ein Wunder.
Rolf Schubert?
Ich habe eigentlich immer dran geglaubt, dass es irgendwann mal eine Wiedervereinigung gibt. 89, da war ich schon nicht mehr beim BGS, aber das war natürlich eine gewaltige Überraschung. Man hat vorher das politische Geschehen mitverfolgt, aber dass dann plötzlich die Grenze so aufging und überall aufging und das alles ohne Gewalt, das war schon für mich zumindest sehr ergreifend. Ich bin mit meiner Frau und Kindern hierher gefahren und wir haben da gestanden. Und ich muss von mir aus sagen, ich habe mir das einen Moment angeschaut, aber dann war ich so ergriffen davon, dass ich dann wieder nach Hause gefahren bin.
Bauer Arnold Hübing konnte jetzt über die Grenze, die direkt an seinem Hof war. Er suchte Kontakt zu Landwirten in der DDR, also zu Mitarbeitern der LPG, der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Zusammen wurden Geschäfte besprochen, nicht ganz legal, vielmehr auf gegenseitiges Vertrauen hin.
Die DDR-Bauern waren dann ruckzuck auch bei uns und haben sich dann nach unseren Verhältnissen erkundigt. Und es gab so einiges, was man dann auch schon mal gemacht hat. Denn die DDR war für uns Ausland. Und es wurde auch einiges schwarz gemacht. Der erste, der bei uns war, rüberkam, war der LPG-Vorsitzende Tierproduktion. Der kam mit Eckart Falk, der kam bei uns rüber. Und dann haben wir da den ganzen Vormittag am Kaffeetisch gesessen und haben erzählt. Und der war es auch, der zuerst kam und nachfrug, ob er nicht Rübensaat kriegen konnte von unserer Seite her. Na, das habe ich ihm dann besorgt, 70 Einheiten, das waren 70 Hektar. Das waren für uns schon ganz schöne Mengen. Aber es ging. Dann wurde Vieh gehandelt. Wir haben das Vieh hergebracht. Wir hatten ja keine Märkte mehr da. Das ist ja alles zusammengebrochen. Und die hatten ja viel Ställe, die Ställe waren voll. Die konnten da nirgendwo mit hin. Und dann ging es hier rüber. Sie haben es dann auf meinen Namen verkauft. Und das Geld haben wir dann nachher wieder drüber gebracht. Und dabei wurde ordentlich ein Schluck getrunken.
Es entstand eine lange Freundschaft, die bis heute hält. Dietmar John.
Meine Frau, mein Schwager und seine Frau, wir waren in Bismarck, im Tivoli, das ist so ein Tanzlokal. Und auf einmal ging die Tür auf, da kamen dann ein paar Bekannte von uns rein und die haben dann da großhals: Leute, die Grenzen sind offen, wir kommen gerade aus Hamburg. Wir konnten das gar nicht glauben.
Annegret Brüggemann.
Ich muss das jetzt aufstellen. Das war einfach hammerhart. Auf einmal so die ganze aufgeht. Naja, und dann sind wir rüber und wir sind natürlich begrüßt worden von den Leuten aus Buntteich und aus Schafwedel. Sind dann gleich eingeladen worden von der Familie Sander aus Schafwedel und haben da gefrühstückt. Konnten da frühstücken. Konnten wir nach Wittingen fahren und ich weiß, wir sind hier durch Stöcken gefahren und da gibt es so eine Turnhalle, die hat eine Verglasung, nicht? Das kannten wir nicht, ja. Das war so toll, das war so alles so anders, ja. Und an der Grenze nach Schmühlau zurück, es standen ja noch diese Grenzsoldaten da. Wie reagieren die, wenn wir jetzt zurückkommen? Wie verunsichert sind die? Oder so, wir kamen zurück und ein junger Grenzsoldat holte uns zur Seite. Ich dachte, der wollte jetzt irgendwas kontrollieren. Oder der fragte mich, sagen Sie mal, gibt es dort im Westen auch Thermoskannen? Ich habe dir dann geguckt. Ich sag, die kriegen sie in allen Farben und allen Größen.
Dietmar John.
Dann standen meine ehemaligen Kameraden, sag ich mal, in Uniform da vorne und haben Ausweiskontrollen gemacht. Da wurde mir ein bisschen komisch. Naja, dann habe ich meinen Personalausweis rausgeholt und dann haben die da reingeguckt und haben mich wieder angeguckt und wieder in den Ausweis und mich wieder angeguckt. Naja, und dann haben sie mir einen Stempel gegeben und dann durften wir weiterfahren. Und dann sind wir dann nach Uelzen gefahren. Da haben wir uns unsere 100 D-Mark abgeholt. Da. Naja, also für mich war das alles komisch. Ich konnte das ja nicht begreifen. Ich denke, hier vorne an der euren Grenzübergangsstelle habe ich auch mal gestanden eine Woche. Musste ich, wurde ich dienstverpflichtet, musste da stehen. Ja, Aber wie gesagt, endlich waren die Grenzen offen. Wir konnten das ja nicht begreifen. Also das war so komisch. Aber schön.
Otto Lübcke.
Ich habe auch den Kontakt gesucht, aber die haben den Kontakt nicht so gesucht, wie wir das. Wir waren ja offen. Ich war offen. Ich habe gesprochen. Der Einzige war Klaus Gottwald. Und wir standen hier vorne an der Grenze. Hier vorne, da war eine Linie gezogen. Ich habe natürlich auch provoziert und habe so gemacht. Ich stand mit einem halben Fuß drüben und dann machte einer so. Oh, Entschuldigung, habe ich gesagt und bin dann zurückgegangen. Aber wir haben uns unterhalten. Und wie ich dann mit Klaus alleine war, dann habe ich ihn eingeladen mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter, hat er mich in Lüder besucht. Das war damals gewesen, ja. Da sagte der Kollege von drüben hier, Klaus Gottwald, Otto, sagt er, was wird mit uns? Ich sag, was soll mit uns werden? Günter Roth, mein Kollege aus Zielitz, der sagte, hier kommt ein festes Gebäude her. Hier werde ich mal Zollamtsvorsteher.
Ute Juschus.
Wie sagt man so schön, in den Westen fuhren. Wir hatten damals einen 312er Wartburg. Ich war noch beim Überlegen, fahre ich auch und schaue mir das einmal an. Es hat eine lange Zeit gedauert. Ich war erst Anfang Dezember mit meinem Wartburg in den Westen gefahren. Habe mir alles ganz genau angeschaut und war geblendet. Von der Helligkeit, von der Reklame. Ich habe alles gelesen, habe mir alles angeschaut. Das war ich ja gar nicht gewohnt. Da wir ja eine ganz andere Erziehung jetzt hatten, haben wir auch erst einmal mit uns selbst gerungen. Ja, was machen wir? Was machen wir privat? Auch in der Familie bei mir gab es unterschiedliche Meinungen. Auch zwischen meinen Kindern, zwischen meinem Mann und mir jetzt, nicht? Und wir mussten ja sehen, dass wir irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
Wie geht es weiter? Wie sieht die Zukunft aus? Diese Fragen stellten sich rund 16,4 Millionen DDR-Bürger. In der BRD gab es 61,8 Millionen Einwohner. Das Bruttoinlandsprodukt lag in der Bundesrepublik bei 2236 Milliarden D-Mark. Das der DDR betrug nur ein Zehntel davon, 230 Milliarden Mark. In Westdeutschland hatte zu dieser Zeit fast jeder Haushalt einen Farbfernseher und ein Auto. In der DDR waren es nur gut 50%. Ein Telefon hatten 98% der Haushalte im Westen, aber nur 9% im Osten. Das ganze Land stand vor einem Umbruch. Im Westen war das anders, aber Einzelne machten sich Sorgen um ihre Zukunft. Etwa die Grenzschützer vom Zoll- und Bundesgrenzschutz. Darunter auch Otto Lübcke.
Ja, wohin? Wohin mit den vielen Zollbeamten? Das war ein Problem. Ich bin dann nach München gekommen für 6 Wochen, wo wir bleiben sollten. Das hat den Staat viel, viel Geld gekostet. Kohl hat ja gesagt, das bezahlen wir aus der Portokasse. In München ist keiner geblieben von uns. Ich wüsste nicht einen. Dann bin ich wieder zurückgekommen. Inzwischen hat man das Zollkommissariat in Wittingen aufgelöst.
Zeitzeugen am Zonenrand. Ein Podcast des Museums Deutsche Einheit Bad Bodenteich. Der Podcast und die Zeitzeugen-Interviews wurden unterstützt und gefördert von der Beauftragten der Bundesrepublik für Kultur und Medien und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.